Mit der folgenden Episode endet eine kleine, ja, Reihe, kann man sagen, bei This is Media Now, nämlich die Reihe der Gespräche, die ich bei den Radio Days Europe im März in München geführt habe. Ihr erinnert euch vielleicht, es ging los mit Laura Döing, mit der ich über Podcasts bei der Deutschen Welle gesprochen habe. Danach hat WDR-Moderatorin Sabine Heinrich uns ihre Liebe zum Radio erklärt. Und in der vergangenen Folge habe ich, zumindest in einem Teil, mit Aaron Callahan von Futuri aus den USA über KI in der Radiobranche gesprochen. Außerdem ging es in der Folge dann auch noch um KI in der Musikindustrie. Sollte euch davon etwas nicht bekannt vorkommen, unbedingt nachhören, aber am besten nach dieser Folge. Denn heute gibt es den eher unternehmerischen und strategischen Blick auf Radio, aber nicht minder leidenschaftlich und enthusiastisch. Ich habe mit Matthias Pfaff gesprochen, dem Chief Digital Officer und Leiter Radio Services bei Regiocast, einem der führenden Audiounternehmen in Deutschland. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, warum gelten sollte Strategy First und nicht Technology First, warum KI alleine noch keine Strategie ist und wie man erfolgreich Markenbildung betreibt. Mein Name ist Luca Schöne und jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Gut, also es sieht alles gut aus hier. Jetzt brauche ich noch sehr schön.
Ja,
selbst wenn wir uns anschreien, sind wir noch im Rahmen.
Okay, das kann.
Also nur das Gefühl, dass mich anschreien zu müssen.
Nein, ich glaube
tontechnisch
nicht.
Kriegen wir das hin.
Kriegen wir hin, ja. Ich keine Ahnung, was jetzt für Fragen kommen, aber.
Ja, ach, das ist, es wird sich nichts, was dich überraschen wird, glaube ich.
Nee, glaub ich.
Alles gut. Ja, jetzt habe ich hier einen Gast bei mir im Studio bei den Radio Days Europe. Und da sitzt mir gegenüber Matthias Pfaff. Das ist der Chief Digital, schweres Wort auf Englisch, Chief Digital Officer bei Regiocast und Gesamtleiter Radio Services. Und was das eigentlich bedeutet, das kann er uns doch direkt mal selber sagen. Was machst du denn in der Funktion? Was ist da so deine Kernaufgabe, Matthias?
Ja, das fragt mein Vater auch regelmäßig immer mal wieder so, ob das...
Man kann es ja nochmal üben, genau. Also die Antwort zu variieren vielleicht auch manchmal ein bisschen.
Naja, der wichtige Outcome ist danach immer, das läuft noch, ja?
Ja,
es läuft noch, Papa. Okay, gut.
Sehr gut.
Also im Grundsatz muss man es wirklich ein bisschen trennen. Ich glaube, der wesentlichere Teil ist tatsächlich Chief Digital Officer. In dem Bereich laufen bei Regiocast zusammen die gesamte Digitalstrategie des Unternehmens, teilweise auch Technologiethemen. Da läuft die Produktion und die Entwicklung und auch tatsächlich der operative Betrieb von nationalen Radiomarken drunter, sowas wie 80s, 80s, 90s, 90s und so. Das machen wir in einer eigenen Unit in Berlin, die Digital-Unit, die wir da aufgebaut haben. Und Marketing läuft da auch drunter, das allerdings für alle Angebote, die Regiocast sozusagen operated. Also da sind auch traditionelle Sender drunter, wie jetzt ein Radio PSR oder ein RSH oder sowas. Ne? Das heißt, eine große Marketing-Unit, die in Hamburg und in Leipzig sitzt, 18 Leute. Und da machen wir von Events bis aber tatsächlich auch relativ ausgetüftetem datenbasierten Marketing, Performance-Marketing, eigene Kreation und sowas. Also das ist auch nochmal so ein zentraler Unit, die dort zusammengefasst wird. Als Gesamtleiter Radioservices leite ich den gesamten Dienstleistungsbereich, den Regiocast in den letzten Jahren aufgebaut hat. Das ist maßgeblich tatsächlich Nachrichten. Wir sind einer der größten Nachrichtenproduzenten im Audiobereich in Deutschland und teilweise auch in Europa. Mhm. Haben sogar Mandanten in Afrika und in Spanien. Und also ohne jetzt allzu despektierlich sein zu wollen, aber für gerade bayerische Hörer vielleicht als Vergleich, BLR in gut.
Liebe BLR, jetzt mal nicht hinhören, bitte einmal kurz. Aber wir haben das verstanden und ich glaube, du hast auch die Dimension von dem, was Regiocast alles macht, ja auch schon ganz gut festgehalten. Du hast gerade gesagt, dein Vater fragt dich das auch, was machst du da eigentlich? Jetzt schließe ich eine Kinderfrage an. Warum machst du das denn gerne?
Ach, weil ich da vieles zusammenbringen kann, was mich interessiert tatsächlich. Das hat sich über die Jahre so entwickelt. Und weil ich das schon sehr spannend finde, auch insbesondere mit dem Team, was wir haben. Also das ist für mich einer der wesentlichen Punkte, mit diesen Leuten zusammen an diesen Themen zu arbeiten. Und das sind ja grundsätzlich eigentlich alles Themen, die sich mehr um Neues drehen, um das Handeln von Problemen, zu überlegen, ob man da irgendeine Lösung für findet, auch der Austausch mit anderen. Also es war auch in der deutschen Radiobranche schon immer so, wir haben es jetzt gerade auch in dem Vortrag gehört, ne, auf dem Panel, wo du mich abgegriffen hast, dass auch ein Kollege hier von Antenne Bayern, der Guy von Rockantenne, sagt, it's more about collaboration. So, das war vor Jahren undenkbar. Unter den digitalen Leuten, die früher natürlich sehr ein versprengter Haufen waren in der deutschen Radiobranche, wir kannten uns alle und da gab es viel mehr schon Austausch auch zwischen Häusern, wo normalerweise auf einer hochpolitischen Ebene man gesagt hat, niemals. Da hat man sich schon auch geholfen oder einfach auch ja, geguckt, wie gehst du mit dieser Technologie um, wie gehst du jetzt mit dieser Veränderung um, was machst du? Diese Arbeitsgruppen gibt es teilweise heute noch. Und das ist eigentlich dieses Partnerschaftliche mit anderen, was zu machen, Probleme zu lösen, die bisher vielleicht noch keiner gelöst hat oder da auch einen eigenen Weg zu finden, der auch zum Unternehmen passt und eben auch sowas rauszuspielen, ne? Zu sagen, na, einen Radiosender kannst du nicht mit 5 Leuten betreiben, auch wollen wir doch mal gucken, ob das nicht geht, dieses Spielerische auch da dran zu haben, aber schon auch mit einem Business Case, das finde ich schon echt interessant und da ist RegioCast auch ein guter Ort für, muss man sagen, weil es halt eine sehr unternehmerisch geprägte Radiogruppe ist, auch die Gesellschafter da hinten das auch zulassen, dass man neue Sachen machen kann und natürlich will da jeder Geld verdienen, aber wenn man sich mal so die RegioCast-Projekte der letzten Jahre anguckt, ob das damals 9011 war oder das, was wir jetzt auch dort im Digitalen angefangen haben und in der Zwischenzeit ja sogar eben dann ins Terrestrische weitergeführt haben, wie 80s, 80s und 90s, 90s, dann sind das Dinge, die wahrscheinlich in anderen Häusern nicht so von Anfang an supported worden wären. Ja? Ab einem gewissen Moment sicherlich auch, wenn man sagt, ich will jetzt auch ein nationaler Player werden. Aber diese Möglichkeit einzuräumen, das ist cool. Und umgekehrt hilft natürlich auch das, was aufgebaut wurde, mit dieser Radioservices-Struktur, dass du halt auch ins Regal greifen kannst. Ne? Also das ist natürlich viel einfacher, ein neues Produkt zu machen, wenn du sagst, okay, Musik, Bing, habe ich zentral Leute für, mach mal bitte Musik dafür. Punkt, Nachrichten hole ich mir daher, Jingles hole ich mir daher, Produktion hole ich mir daher. Und du bist relativ schnell, Technologie hast du auch noch für Playout, für Produktion, da macht das natürlich auch Spaß, weil du ins Handeln kommst. Ne? Du hängst halt nicht in 18 Jahre langen Softwareentwicklungsprojekten, in denen wir auch hängen. Aber so auf der Produktebene kommt man relativ schnell weiter.
Ja. Du hast gerade das Panel schon angesprochen. Da hast du gesagt, Strategy first und nicht Technology first.
Ja.
Führ das mal aus. Was bedeutet das ist auch so ein schwieriges englisches Wort. Strategie als erstes.
Also es ist unglaublich schwierig in einem Unternehmen und bei RegioCast geht das ja auch schon viele Jahre der Transformation, ne? Weil wir ja schon immer eigentlich versucht haben, aus dem, was wir aus regionalen Märkten erarbeitet haben, Neues zu entwickeln. Ob das Freizeitparks waren, wir hatten mal einen Freizeitpark, ob das eben tatsächlich Fußballradios war oder so. Ich weiß noch, als wir damals mit 9011 anfingen, da war ich auch in dem Team drin, da ging es darum, wie baust du so eine Konferenz, obwohl du keine Ü-Wagen hast, obwohl du niemand irgendwie hast, den du rausschicken kannst ins Stadion und das irgendwie auszutüfteln, weil mir auch Teil dieses Hacks zu überlegen, wie kann das denn eigentlich gehen? Aber es funktioniert grundsätzlich nicht, keine Bewegung, kein Change-Prozess, keine Kommunikation, wenn du nicht als Management, teilweise mit deinen Führungskräften zusammen, es schaffst, für das Unternehmen eine klare Strategie zu formulieren. Das ist schon Teil der größten Herausforderung, weil das eine ist, so Sachen nachzuplappern, die auf solchen Konferenzen erzählt werden. Ja, Content is King, die ganze. Aber das abzuleiten für dich, für dein Unternehmen und das auch, sagen wir mal, einer internen Diskussion standhält, weil wenn du sagst, wir wären Marktführer im Podcast-Bereich, dann gucken dich halt 60 Leute an und sagen, Bruder, wir machen den ganzen Tag hier Programm für Bundesland mit irgendwie Veranstaltungstipps, wie soll denn das gehen? Und das ist aber ein ganz wichtiger Prozess, das ist fast der zentrale Prozess, das auch mit Gesellschaftern abzustimmen. Das bringt auch nichts, wenn die Geschäftsführung sagt, ja, wir haben da was vor und ihr kriegt trotzdem euer Ergebnis, sondern die müssen da auch mit dabei sein. Und das heißt, daran kannst du immer wieder auch überprüfen, habe ich das für mich selber klar genug durchgeholt? Ja, also sind das nicht nur seitenweise Laberei, sondern kann ich das auf den Punkt bringen? Habe ich das selber verstanden? Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du immer wieder zurück zum Start gehen, weil du kriegst nichts in dein Unternehmen implementiert, wenn du nicht auf eine Strategie irgendwie immer wieder referenzieren kannst. Ja? Und dann, was da auch immer rauskommt, dann kommst du in die Ableitungsebene aus einer Strategie. Und was ich jetzt sagen kann, ist, ich glaube, die erste Digitalstrategie für RegioCast haben wir so 2013, 2014 gemacht. Wenn ich mir die heute nochmal angucke, hat die immer noch Bestand.
Okay.
Jetzt kann man natürlich sagen, wow, das sind ja auch brillante Köpfe dahinter.
Wahnsinn.
Ja, kommt, weiß ich jetzt nicht, können andere entscheiden, aber auf jeden Fall ist es ein Punkt, dass du eben auch bei einer Strategie unterscheiden musst, was sind eigentlich wirklich langfristige Entwicklungen und wo sind auch meine Stärken in meinem Laden und die auch ehrlich benennen. Und auch die Schwächen auch, hilft auch. Anstatt jetzt irgendwie zu sagen, ja, das nächste Ding ist jetzt AI. AI ist ein Teil vielleicht innerhalb einer Strategie eines Technologie-Stacks. Aber es ist keine Strategie für ein Unternehmen.
AI ist keine Strategie. Was ist denn die Strategie bei RegioCast? Also wenn du das irgendwie zusammenfassen müsstest, auch in ein paar Sätzen, was ist die Digitalstrategie? Ist es dieses, wir müssen von einer Radiomarke zu einer digitalen Markenwelt werden oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich glaube, am Anfang dieser Überlegung aus vielfältigen Betrachtungsweisen, ne, vermarktungsseitig und so weiter, ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Was wird da eigentlich passieren? Wie viel Wert hat eigentlich ein Kontakt auf der analogen Seite, auf der digitalen Seite? Was passiert mit der sogenannten Brutto-Netto-Schere beim nationalen Vermarkter und so? Dabei Radio ist ein Fixkostenmedium. Das heißt, wenn du die gleiche Reichweite hast, wovon viele Radiosender ja heute träumen, dass sie die gleiche Reichweite haben wie vor ein paar Jahren, dann bekommst du trotzdem weniger raus. Ja, und das musst du einfach natürlich erstmal als Grundbasis nehmen, weil der Bums muss ja irgendwie bezahlt werden. Und da gab es eben eine relativ frühe Entscheidung zu sagen, Digitalisierung und überhaupt das Entstehen von neuen Kanälen oder die Möglichkeit, dass man das machen kann, sehen wir als Chance. Wir sehen das als Chance, dass wir auch unsere Marktposition verbessern können und dass wir, sagen wir mal, das so ein bisschen egalisieren können, was andere gar nicht kennen, nämlich RegioCast betreibt historisch gesehen, also das Regio in Cast betreibt Radiosender in Gebieten, die maßgeblich von der deutschen nationalen Werbewirtschaft nicht unbedingt als absolute Top-Orte angesehen werden. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, ja, Berlin ist ein bisschen außen vor, Schleswig-Holstein, Hamburg ist eine andere Nummer, aber wir sind hier in Süddeutschland, also man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist, in so Orten, hochprofitabel sind die Läden ja, die zu betreiben. Und da ist natürlich eine der Fragestellungen, wenn alles digital wird und Ländergrenzen verschwinden und so auch sowas wie eine UKW-Sendelizenz nicht mehr so viel wert ist, können wir das aufgrund unseres kleinen historischen Geburtsfehlers vielleicht nutzen, um das, was wir können, auch in anderen Bereichen in Deutschland auszuspielen. Und das hat RegioCast sehr früh gemacht, auch schon in einer pre-digitalen Strategie. Das sind so Marken wie Bob oder Sunshine Live. Ja. Hochspezialisierte Marken, die damals eben noch auf UKW waren, aber dann sofort die Chance genutzt haben, auf DAB Plus zu kommen in einer Zeit, das war ja in Deutschland der Multiplexing, glaube ich, 2011 los, wo ganz viele klassische Radiosender, die sich heute drum prügeln, auf so ein Multiplex drauf zu kommen, das verlacht haben, gesagt haben, das setzt sich nie durch und der ganze Mist. Also das heißt, du musst auch schon bereit sein, auch was zu investieren und zwar auch jahrelang, um eben dann einer deiner Strategie auch hinterher zu arbeiten. Ja, du musst auch Gesellschafter haben, die das halt irgendwie tragen. Und das ist sicherlich einer der Nukleus am Anfang gewesen und ich nenne es jetzt mal so die zweite Generation, die wir dann entwickelt haben, ist zu sagen, wir glauben daran, dass es in vielfältigen Märkten unbefriedigte Zielgruppen gibt, die aber groß genug sind, dass man für die was machen kann. Und haben dann angefangen, rein digitale Marken aufzubauen. Das heißt also Marken, die sich alles selbst erkämpfen müssen, die auch bewusst nicht allzu viel Budget hatten, sondern wo man eher so MVP-mäßig geguckt hat, was funktioniert nicht. Und das waren zum Beispiel 80s, 80s und 90s, 90s als ein komplett neuer Markenansatz, den wir in Teilen auch schon bei Bob irgendwo drin hatten, zu sagen, Marke und Produkt sind nicht das Gleiche, sondern wir machen eine andere Markenwelt mit einer ganz anderen Aussage als die Musik, die wir beispielsweise spielen. Und dann wirklich zu gucken, kriege ich das mit einem kleinen Team, wo ich über jede neue Personalie nachdenken muss, wo ich jedes Mal drüber nachdenken muss, gebe ich das Geld dafür aus oder dafür aus, kriege ich das irgendwie entwickelt, wissend, dass ich vollkommen neue Workflows bauen muss und das eigentlich als ein Experimentalfeld nutze, was aber schon einen Businessplan hat, was nicht einen Lab-Gedanken irgendwie hat. Und das hat die Sache natürlich dann relativ einfach gemacht, als es die Möglichkeit gab, jetzt nochmal auf DAB Plus national zu gehen, weil du hattest ja schon einen Track Record. Du konntest ja schon sehen, zu sagen, wir haben mit 100.000 Stream-Sessions irgendwann angefangen und 80s hatte, bevor wir den auf national DAB gepumpt haben, knapp 1,5 bis 1,8 Millionen Stream-Sessions im Monat. Das heißt, da warst du schon über dem, was viele AC-Sender mittlerer Größe haben. Also das Risiko, was du dann hast, zu sagen, jetzt hebeln wir das Ding aber mal groß, ist natürlich viel kleiner.
Ja,
es gab umgekehrt, muss man auch sagen, nicht alles funktioniert. Natürlich gerade in Berlin, das war ja auch Teil dieser Strategie, zu sagen, wir brauchen neue Arbeitsorte, wir brauchen eine neue Arbeitskultur für diese Sachen. Ja. Wir brauchen, diese Orte heißen ja The Farm, ja, gibt's ja viele Geschichten zu, da ich das sozusagen damals entwickelt habe, kann ich die erzählen. Die Idee von The Farm war tatsächlich, dass wir gesagt haben, wir nehmen die Analogie eines Bauernhofes. In einem Bauernhof hast du so ein Gutshaus, du hast einen Traktor, du hast Leute, die da arbeiten, du hast aber unterschiedliche Felder und ein Jahr machst du auf dem Feld Kartoffeln und wenn die nicht wachsen, reißt du sie raus und machst Tomaten drauf, du machst es aber mit dem gleichen Setup. Und so ist auch das Haus gebaut, dass du eben nicht dezidiert auf den einen Anwendungsfall was baust, sondern sagst, wir gucken, dass wir das Zeug auch im Zweifelsfall, wenn es nicht läuft, einfach ganz simpel einreißen können, was anderes bauen können. Wir müssen nicht großartig umbauen. Als wir dann größer in dieses Podcast-Game kamen mit Barbara und so, da mussten wir schon ein bisschen was umbauen, weil wir dann mehr Video gebraucht haben. Aber eigentlich war das so wie so eine Werkbank gedacht, wo coole Leute zusammenkommen, die dann eben in unterschiedlichen Bereichen was produzieren können. Aber die Strategie ist eben auf der einen Seite eine absolute regionale Dominanz, so gut es geht eben zu erhalten, da aber eben auch transformativ zu arbeiten, also auch diese Sender in ihrer Produktion, in ihren Abläufen, in ihrem Denken für Social Media und so zu verändern. Das ist aber der längere Weg, weil du eben im Bestand arbeiten musst. Und in den digitalen Marken war es wirklich die Idee, das von null aufzubauen und eben marktergänzende Produkte, nenne ich das immer ganz gerne, eben zu produzieren, die aber nicht so nischig sind, dass sie zu klein sind in Märkten, sondern dass sie immer noch die Möglichkeit haben, eine gewisse Größe dann eben national zu erreichen.
Mhm. Gerade bei 80s, glaube ich, ganz gut aufgegangen, kann man, glaube ich, so sagen. Ich fand interessant, was du gesagt hast, so die Markenaussage einer Brand, dass sie, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht ausschließlich auf der Musik nur begründet ist. Worauf baut ihr das dann noch? Diese, zum Beispiel bei Radio Bob, da finde ich das nämlich besonders interessant. Das kann ich berichten. Mein Vater, ich darf ihn hier zitieren, glaube ich. Mein Vater ist Handwerker,
ja.
Und da läuft Radio Bob auf den Baustellen, einfach aus dem Makita-Radio, ganz
das
klassisch.
Das Makita-Radio, ja.
Genau.
200 Euro kostet das Ding, ich habe es im Baumarkt gesehen, Wahnsinn.
Aber er mag das nicht nur, auch weil er halt Fan von härterer Rockmusik ist, natürlich auch, aber er mag das auch und das fand ich irgendwie so bezeichnend während der Pandemie, meinte er so, wenn ich dann andere Sender gehört habe, die alle so Grüße ins Homeoffice und halte durch und Leute, ich bin nicht im Homeoffice und bei Bob hast du nie gehört, wie Grüße ins Homeoffice, weil die eine andere Ansprache, also seltener wahrscheinlich gehört. Und das fand ich irgendwie so, dass auch die Ansprache offensichtlich eine bestimmte Zielgruppe erreicht. Oder ist das nur eine eigenempirische Beobachtung, die nicht allgemeingültig ist?
Nö, da hast du schon grundsätzlich recht. Also ich glaube, den ersten Job, den ich bei RegioCost gemacht habe, als ich da anfing 2007, war diese Marke Bob auszutüfteln. Ja, also auch kommend von der Idee und die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts erinnern sich vielleicht mal daran, es gab mal so einen Trend aus Amerika, der auch nach Deutschland geschwappt ist, in Österreich auch war, von so Variety Stations. Die hießen dann eben Bob oder Jack FM oder so und die klangen wie so ein merkwürdiges Wunschkonzert eigentlich. Die sind alle auch wieder weg, weil sich diese Fanciness nicht gehalten hat von diesen Stationen. Aber Bob hatte damit gar nichts zu tun. Ja? Aber es gab eben genau die Frage, man weiß aus dem Markt in Hessen, dass es dort eine Lücke und die war super klein. Ne? Bob hat mal, das kann man kaum glauben, mit 17.000 Hörern der Durchschnittsstunde angefangen. Ja. Die haben jetzt über 500.000. Ja. Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Wahnsinn. Ja, auch maßgeblich, muss man ja sagen, vom Team, von Jan und auch von Martin und so gemacht. Das habe ich wenig jetzt mit zu tun. Wir machen da ein bisschen digitalen Bums für die. Wir haben auch für die viele Kanäle gemacht und so. Aber das ist schon dieses Team, die das dann auch einfach geil finden. Aber die Idee bei Bob war ganz klar zu sagen, dieser Sender spielt Rockmusik, der ist aber nicht Rockmusik, sondern der gibt dir ein gewisses Lebensgefühl. Das heißt also, das ist eine Hypothese von mir, gerade bei älteren Zuhörerinnen und Zuhörern, ich bin dann auch schon fast 47 jetzt, es muss okay sein, Musik zu mögen, die 30 Jahre alt ist, ohne dass du das Gefühl hast, dass du die ganze Zeit alt gemacht wirst. Und Radio tendiert in Deutschland immer zu einer AC-Sierung von allem.
Ja.
Und wir, also jedenfalls das, was ich gut finde und auch die Leute, die so um mich rum sind, wir sind eher, sagen wir mal, Freunde von UK, Holland, teilweise auch amerikanischem Approach, wo du auch bei Stationen, die ältere Musik spielen, eher ein DJ-Feeling hast, ja. Sehr Abtempo ist, also zum Beispiel bei 80s, aber auch bei Bob, haben wir die Verpackungen so getrimmt wie eine progressive Jugendstation. Na, wir spielen nur Abtempo-Songs, ja. Und wir haben halt Leute gesucht als Moderatorinnen und Moderatoren, die eben hohes Musikwissen haben, aber eigentlich alle mal beim Jugendradio gearbeitet haben, nur jetzt halt über 50 sind. Das heißt, die gehen halt auch mit einem Intro anders um, die gehen mit Musik anders um. Und es ist halt nicht dieses fürchterliche, gerade in öffentlich-rechtlichen Einzelprogrammen und so, die sind super erfolgreich damit, ne? Aber dieses typische, haben Sie noch einen schönen Tag, bevor Sie sterben, ja? Oder denken Sie jetzt noch an die Enkel? Also ich gebe dir ein Beispiel, ja, so in Berlin.
Ich weiß sofort, was du meinst.
So,
ja,
da hat doch aber keiner Bock, sich von denen einen Aufkleber aufs Auto zu kleben. ja, so.
Ja.
Und das ist ja der Punkt, die Leute bei Bob, die haben irgendwie Plakate verschickt. Wir haben gesagt, hier, wir haben Plakate, wollt ihr die haben? Da haben wir Leute beschäftigt, die nichts anderes gemacht haben, als tausende an Plakate zu verschicken, weil die Leute es so geil fanden. Ja. Und das ist natürlich, am Ende sind das ja nur ein paar Pixel, das sind Buchstaben. Aber das, wie du das halt auflädst und dass die Leute dann für sich sagen, das ist geil. Ja. Und ich habe in meinem beruflichen Leben, ich mache schon sehr lange Radio, habe ich mehrere Beobachtungen gemacht. Ich habe mal im Rahmen meines Geschäftsführungstrainee-Programms auch mal in der Buchhaltung gearbeitet, in der Beteiligung in Berlin. Und das ist halt wirklich klassisch Buchhaltung gewesen. Ne? Damen, die früher, glaube ich, irgendwie im Osten in so einem Eisenwerk Buchhaltung gemacht haben, die haben da gearbeitet. Ne? So, und wir haben diese typischen hier, die du auch umhängen hast, diese Keylaces gehabt vom Berliner Rundfunk, von RS2 und von KISS FM. So, und jetzt die Damen hätte ich jetzt eingeschätzt, Berliner Rundfunk. Ja, ganz klar. Vielleicht noch RS2. Was haben die sich um den Hals gehangen? KISS. So, und das, wenn du das mal gesehen hast, ja, dann weißt du, okay, die Leute mögen vielleicht die Mucke da, aber die wollen sich überhaupt nicht mit diesem Appeal irgendwie zusammenpacken lassen. Und da ist Deutschland halt auch wirklich ein spezieller Markt, weil hier alles immer so rundgelutscht wird und reingewaschen und so, ne? Und das hast du in anderen Ländern halt nicht. Und das war unser Appeal, dass wir gesagt haben, wenn wir Dinge machen, dann knallen diese Stationen. Du hast einfach Bock, die zu hören. Die geben dir ein gutes Gefühl. Und darüber entsteht auch die Differenzierung. Also wahrscheinlich wird dein Vater schon auch auseinanderhalten können, jetzt vielleicht nicht in Worten beschreibend, was er empfindet, wenn er Bob hört, im Vergleich zu einer normalen anderen Radiostation. Ja, vielleicht hört er die auch wegen lokaler Informationen und so. Aber da brauchst du dich auch bei Bob nicht hinstellen und sagen, wir sind hier die Nummer eins für Info in Bayern. Das ist eine, da sind wir bei Strategie. Das ist nicht der Punkt, den du machen solltest.
Ja. Also auch da steckt wieder ganz viel drin. Aber ich glaube, das passt ganz gut, weil sehr vieles von dem, was du gesagt hast, jetzt von den Menschen gelebt hat, ne, oder von den Menschen lebt, die es machen. Du merkst schon, worauf ich wahrscheinlich hinaus will. Das große Thema bei den Radio Days ist ja die künstliche Intelligenz. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so nach den ersten Sessions geht's ein bisschen darum, auszuloten auch, irgendwie Teufel oder Engel, ist das irgendwie gut für uns, ist das schlecht für uns? Gib uns mal deinen Blick darauf. Ist wie wird KI das Radio verändern? Wird es das verändern? Wie blickst du oder wie blickt ihr bei RadioCast auf das Thema?
Also ich nehme so ein bisschen die Tendenz wahr, dass insbesondere bei Radiounternehmen, die sich lange nicht mit Transformation beschäftigt haben, die wenig dafür getan haben, Arbeitsabläufe zu verbessern, die im Recruiting nicht so gut sind. Also die so klassisch immer so von Jahr zu Jahr weitergefahren sind nach dem Motto, geht doch. Und unten rechts in der BWA steht das drin, was der Gesellschafter haben will. Also so ein bisschen mit wenig Aufwand eben so die Lizenz vergeudet haben, dass die extrem excited über KI sind, weil sie, glaube ich, die Hoffnung haben, dass sich damit alle ihre Probleme lösen. Also, dass sie praktisch eigentlich so ein bisschen so Beat the Queue mäßig sagen, wenn du hinten noch in der Schlange stehst und in deinen 14 Softwareprojekten irgendwie verhaftet bist oder dich mit so Kulturchange und so einem Käse beschäftigen musst, löse ich das
drück ich das
noch auf den Knopf und das ist eine totale Renditemaschine. Ja. Und ich glaube, wir haben das ja erlebt, es gab ja sogar den Wettbewerb jetzt in Deutschland. Wer war denn jetzt der Erste, der von Futuri sich eine Lizenz gekauft hat, um dann irgendwie, ich glaube, einer hat es noch mit Radio Cloud gemacht, um dann einen wirklich teilweise, sagen wir mal, sehr experimentell klingendes Programm irgendwie zu haben, wo ich mir auch dachte, klar, wenn du das für eine Pressemitteilung machst und um mal wieder ins Gespräch zu kommen und sonst nicht so viel hast, kann ich das nachvollziehen, ja, weil es ist aus guten Gründen auch gut, das zu zeigen, dass man sich mit so Themen irgendwie beschäftigt, aber es ist doch absehbar, dass ausgerechnet das größte Asset, was du bei Radio hast, nämlich irgendwie Begleitung durch Menschen. Wenn du da noch ein Schild dran hängst und sagst, exakt das wird das Einzige, was wir noch haben.
Der USB,
haben wir nicht mehr.
Den ist auch nicht mehr da.
Ja. Umgekehrt ist es natürlich so. Das ist ja bei jedem Hype so. Ich meine, vor ein paar Jahren war Voice das große Thema bei Radio Days. Ja. Frag jetzt nochmal danach.
Spricht keiner mehr drüber.
Also das wird Normalität werden. Du hast diesen ersten Hype, das ist immer so. Und dann gibt's auch leider die große Depression nach dem ersten Hype. Das ist eigentlich dann schade, weil sich dann Leute, die sich damit beschäftigen sollten, nicht mehr damit beschäftigen. Und dann ploppt das hinten irgendwo so im normalen Alltag auf. Und so nutzen wir das auch. Also wir haben eine totale AI-freundliche Unternehmenspolitik, haben aber eben auch schon sehr früh begonnen, auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesen Dialog zu gehen, auch bei Ängsten zuzuhören, auch gewisse Regeln uns aufzuerlegen. Ne? Das ist ja so ein Ding, wenn du eine Stimme klonst, welche rechtlichen Regelungen hast du da eigentlich getroffen? Vor allen Dingen basierend auf welchem rechtlichen Konstrukt machst du das eigentlich? Und gerade wenn ich mit so Kollegen rede, die sagen, ja, das machen wir hier einfach, hat unser Techniker zusammengeschraubt und dann geben wir irgendeinem freien Moderator noch 100 Euro und so. Ich sage, wie hast du das mit dem geregelt? Wie regeln? Das solltest du machen, ja. Und da, also nicht, weil wir in Deutschland sind und alle innovationsfeindlich sind, aber du brauchst ja ein Commitment mit den Leuten. Ja, so. Und bei uns zum Beispiel so, wir haben ein 1,5-Jahres-Projekt gemacht, da haben wir aber zum Beispiel gar keine Pressemitteilung zugemacht, zu sagen, hey, AI bei RegioCast oder so, dass wir wirklich sagen, wir wollen mal versuchen, ob man einen Verkehrsservice digitalisieren kann, aber in ansatzweise gut. Wir haben also von Christiane, die bei uns den ganzen Bereich Radioservices Nachrichten leitet, einen unserer ältesten, aber toughsten und energiereichsten Mitarbeiterinnen in diesem Segment, die hat gesagt, klar, mach ich sofort. Ja, super innovationsoffen. Die haben wir geklont. Und dann haben wir halt festgestellt, na ja, so wenn es jetzt keine Ortschaften sind, geht das schon ganz gut. Aber sobald du zu Ortschaften kommst, was ja der immanent wichtigste Teil von Verkehrsmeldungen ist, dann wird es schwierig. Also haben wir, und dann haben auch mit der Hilfe eines Semantikers, für alle Orte in Sachsen und alle Straßen ein Lautschriftlexikon angelegt. 13.000 Einträge. Es war ein 1,5-Jahres-Projekt. So, mit Menschen, die das gemacht haben. Und bis heute ist es so, dass wir senden nachts das jetzt aus. Ist es so, bevor das on air geht, kontrolliert das nachts immer noch jemand. Und wenn das zu scheiße ist, dann wird das nicht gesendet, dann kommt das in so einen Changelog rein oder in so einen Bug-Report, dann arbeitet das Team wieder zusammen. Das ist immer bei uns ein Team meistens aus Anwendern, aus Leuten aus dem News-Bereich oder aus dem Service-Bereich und unseren Software-Leuten, die wir innerhalb unseres IT-Bereichs haben, die das irgendwie mitbegleiten. Und daraus entsteht auch so eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, hat der Celia auch erzählt heute auf unserem Panel, dass das der Kern ist, ist es gerade, je näher du rankommen willst. Aber du bist da Kilometer, wirklich Kilometer weit davon entfernt, einen sorgenfreien Knopfdruckverkehrsservice zu machen. Ja? Und selbst wenn du das jetzt auf den nächsten Markt ausrollen willst, hast du was gelernt, aber auch die Sprachmodelle ändern sich dauernd. Ja? So und. Das heißt, das ist ein Thema, wo man dranbleibt. Digitale Werbekampagnen zum Beispiel machen wir schon sehr stark mit AI, weil wir festgestellt haben, das, was wir zeigen wollen, ja, also mit Journey und so, das kriegst du gar nicht aus dem Stockfoto und das krieg ich jetzt auch nicht geshootet. Also da ist so dieses Kreative.
Ja, total.
Und das ist so ein Punkt, wo wir auch merken, wenn du das vernünftig in die Kultur einbaust, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Interesse daran. Und wenn einer kommt und sagt, du, da gibt's irgendwas, will ich mir angucken, sagen wir, fahr hin. Wir hatten jetzt gerade ein Meeting irgendwie mit, glaube ich, 14 oder 15 Leuten in Leipzig, wo zwei Leute auf so einem Kurs waren und dann für alle anderen eine Präsentation gemacht haben. Wir haben denen auch allen ChatGPT-Accounts aufgemacht, hab gesagt, probiert das aus. Um einfach so eine, wir reden irgendwann mal über das Gleiche. Ne? Du hast einfach in der Breite Erfahrungsschätze mit so einem Ding. Und trotzdem merken die Leute auch an so einem Projekt wie Verkehr, oh, mich gibt's ja morgen doch noch. Das heißt, ich werde nicht einfach irgendwie ersetzt. Und ich glaube, alles, was bei technischen Entwicklungen fürchterlich ist, ist Hype.
Das ist der, ja, das, du hast es ja mit dem Marketing beschrieben oder auch dieser Wettlauf, wer war jetzt eigentlich der Erste mit dem vollautomatisierten Sender und so, das absolut. Und die Erfahrung macht, glaube ich, jeder, der mit KI, mit ChatGPT oder anderen Tools vor unserer Aufnahme habe ich dir erzählt, dass ich ab und zu den Adobe Enhancer nutze, um Aufnahmen, und das funktioniert auch nicht immer super, je nachdem, welche Stimme und welche Hintergrundgeräusche und so weiter. Man wird ganz schnell, wird man wieder auf den Boden geholt, so nach dem Motto, ah, okay, das kann's nicht. Also man gewinnt einen realistischen Blick auf die Dinge, das finde ich ganz wichtig, aber man muss es halt natürlich ausprobieren, aber dann merkt man schnell, ach so, ja. Okay, ja.
Also ich glaube, in Bereichen, die gar nicht so hier gehandelt werden, ja, weil hier kommen ja mehr so Content-Leute eigentlich zusammen, würde ich sagen, Radio Disturbance ist sehr Content-getrieben, bisschen Technologie, aber eigentlich auch Content-Produktionsgerät, bisschen Vertrieb auch noch dabei, aber eigentlich in diesen klassischen Säulen, die in Radiosendern nicht angefasst werden, da liegt ein großes Potenzial, ne? Also du hast alles, was so mit Daten, Marktforschung und so weiter angeht, das sauber zu, nicht nur zu erheben, sondern dir auch Antworten auf etwas zu geben, wo du sonst mit 8 Kreuzverknüpfungen durch die Gegend springen musst, ist ein super Tool. Der gesamte kaufmännische Bereich ist ein gigantisches Potenzial. Ja. Nur, da gehe ich davon aus, das musst du nicht als Radiosender selber machen, weil da draußen gibt's ausreichend Firmen, die dir das frei Bordsteinkante liefern. Du musst halt dann nur so mutig sein, den Change-Prozess mit deinem Bestands-Finance-Team zu machen. Und da bist du wieder bei dem Punkt, keine Transformation geht, ohne dass du die richtigen People im Lead hast. So, da kannst du 10-mal Software kaufen, die wird 10-mal nicht benutzt, so, ja. Und auch diese Prozesse, auch dieses Checken, auch diese Lust, sich damit zu beschäftigen. Aber das glaube ich wirklich, dass in diesen Bereichen sogar auch für Radiosender jetzt ergebnisrelevant deutlich mehr passiert als der Kampf darum, ob du einen Moderator irgendwie klonen kannst. Ja, ich halte das für eine Co-Pilot-Funktion ganz interessant, ja, dass ein Moderator sagen kannst, so Standardmoderation, keine Ahnung, jetzt kommt X und es ist so und so viel Uhr, das schreibe ich einmal, schiebe ich da durch, höre ich mir aber nochmal an mit meiner Stimme, ich bleibe in Control und dann schiebe ich das irgendwo rein und kann in der Zeit was anderes machen. Das wird kommen, ne? Aber jetzt komplexe Geschichten, abseits von so typischen Showcases, haben wir letztes Jahr auf den Radios gesehen, ne, wo du so eine zwei KI-Voices miteinander eine Morningshow moderieren und so. Es ist meist nur das eine File, was gut ist.
Wir hatten heute Morgen eine Keynote in der Eröffnung der Radio Days, People are Weird.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Ding und irgendwie das ist, glaube ich, gerade im Radio ganz, ganz wichtig am Ende, so das Überraschende oder die Side-Story einwerfen und vielleicht doch mal eine andere Abzweigung nehmen, als man das jetzt vielleicht gewohnt ist. Das, glaube ich, ist das, was menschlich ist und das, was Radio auch einfach cool und lebendig macht. Und das führt mich zu meiner letzten Frage nach all dem, was wir jetzt besprochen haben. Wie blickst du in die Zukunft von Radio?
Inhaltlich sehr positiv. Also ich glaube, es wird irgendwann ein Washout geben. Also ich glaube, es ist wirklich, das Briefing für unser Panel, kann ich jetzt mal so behind the scenes sagen, war, dass man doch bitte einen positiven Blick auf die Zukunft vermitteln soll. Ja. Den habe ich auch grundsätzlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass insbesondere in Deutschland Dinge passieren werden, die in anderen Ländern schon passiert sind. Es wird größere Konsolidierungsthemen geben. Es wird aber auch tatsächlich einfach das Verschwinden von Radiomarken geben. Ja, wir haben das ja selber bei Regiocast teilweise aktiv gemacht. Ne? Wir hatten mal so einen landesweiten Sender, der hieß Antenne Mecklenburg-Vorpommern. Der war am Anfang recht erfolgreich. Nun ist Nordostdeutschland auch wirtschaftlich auch ein schwieriges Pflasterchen dort. Der hat irgendwann programmlich ein paar Fehler und strukturell auch gemacht. Und danach darbte der irgendwo so immer als der dahinterherlaufende. In Stuttgart kannst du das noch super betreiben. Aber in Nordostdeutschland ist das halt einfach schwierig. Und wir haben dann irgendwann gesagt, ja, okay, dann machen wir halt 80s draus. Also auch sehr mutig zu sagen, das war mal der erstgestartete Privatsender. Aber wir suchen eine neue Chance da drin. Aber nicht jeder hat eine neue Chance. Und für die neue Chance musst du ja natürlich auch die entsprechenden Strukturen, Marken, Hintergrundgeschichten haben. Aber ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Es wird mehr gehört werden. Ich finde es toll, insbesondere wie sich eben viele jetzt auch aufmachen, nationale Anbieter zu werden. Da wird auch nicht jeder mit jedem Produkt gewinnen mit, aber es ist auf jeden Fall eine Bewegung da. Und es wird sicherlich eben stärker zu dem Punkt gehen, den ich auch auf dem Panel erzählt habe, dass aus einem Radiosender mit einem Programm eine Audiomarke wird mit unterschiedlichen Angeboten, wovon ein Angebot auch ein Live-Radioprogramm ist. Und daran hängt natürlich sofort auch die Frage, wenn das so ist, sind dann eigentlich immer noch 99% meiner Mitarbeiter bei dem Live-Radio-Programm beschäftigt oder machen ausschließlich das, wenn es doch so viel andere Dinge gibt, die ich anbiete, die auch genutzt werden.
Jetzt wird hier schon das Catering reingerollt. Das ist ein Zeichen für uns.
Beruhigend.
Dass wir hier dann das Gespräch beenden. Vielen, vielen Dank, Matthias Pfaff, für deinen Blick auf die Veränderungen in der Audio-Welt. Ich glaube, so kann man das Gespräch am Ende zusammenfassen. Vielen Dank, Matthias Pfaff.
Gerne.
Ja, in dem Gespräch steckten eine Menge Themen drin, würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass es euch da ähnlich ging wie mir, der ja eher aus dem Content-Bereich der Medien kommt und auch noch so denkt oft. Ich habe ziemlich viel gelernt. Sicher ist euch auch aufgefallen, dass Matthias zu den eher schnelleren Denkern und Rednern gehört, also so Podcast auf 1,5-facher Geschwindigkeit hören, wie das viele ja gerne machen. Das war heute wohl nicht nötig. Glaube ich. Bleibt mir noch zu sagen, dass ich mich über Abonnenten für den Newsletter zum Podcast freue, den ihr inzwischen auf LinkedIn findet. Da also gerne reinschauen, verlinke ich in den Shownotes. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.